Herrschaften, Big Show 645 also beginnt mit Fußball und sie beginnt zum einen mit Sven Schröter von Sky. Schönen guten Morgen, lieber Sven.
Guten Morgen.
Und mit Andreas Renner von DAZN. Servus, Andreas.
Hallo.
Ja, ich wollte eigentlich über die zweite Liga ein bisschen plaudern, werden wir auch noch tun, aber gestern Abend in der Allianz Arena, ich bin schon kurz weggenickt, weil ich gleichzeitig auf zwei anderen Geräten mir Skifahren und Handball angeschaut habe. Auf einmal höre ich Kai Dittmann, Ohrfeige von Bielitzer für Sané. Es gibt dann die rote Karte, ich lese heute im Kicker, ja, eigentlich Bielitzer von Jannis Klimburg, der hier ja auch öfter zu Gast ist, Kommentar, Nenad Bielitzer eigentlich nicht mehr tragbar für Union Berlin, jetzt noch nur, ich glaube, 7 Pflichtspielen. Dann sehe ich die Szene in der Zeitlupe und ich weiß nicht, ob ich einfach altersmilde bin oder einfach müde bin. Andreas, hast du die Szene gesehen? Ja, gut, ich meine, er greift ihm ans Gesicht, ins Gesicht, aber jetzt hier, mir fehlt ein bisschen der Animo, das so groß aufzubauschen. Aber wie gesagt, vielleicht bin ich nur alt und müde und krank. Andreas, du bist jung, kräftig und on fire.
Ach so, okay, danke, dass du mir das mal sagst, da weiß ich das jetzt auch. Ja, ja, ich habe die Szene gesehen. Ich denke, das ganze Problem beginnt schon mal damit, dass der Ball rollt ins Aus in die Coachingzone von Nenad Bjelica. Sané will ihn holen und Bjelica hält den Ball von ihm weg. Auch wenn er hinterher gesagt hat, ja, ich wollte ihm ja nur einen Ball geben. Das wollte er genau nicht. Er wollte ihm den Ball nicht geben. Dann hat Sané halt versucht, nach dem Ball zu greifen. Und dann hat ihm Bjelica halt zweimal, ich würde jetzt auch nicht sagen, es war natürlich kein Faustschlag, er hat ihm zweimal einen Wischer auf die Wange gegeben. Und ich glaube, eins muss man halt, wenn man es einordnet, wir reden hier jetzt nicht von Faustkampfregeln Samstagabend in Glasgow, ja, sondern wir reden von, was sind die gängigen Vorgehensweisen beim Fußball. Und beim Fußball ist es halt tabu, dem Gegner ins Gesicht zu greifen. Das ist immer rot. Und deswegen kann ich die Reaktion verstehen und ich glaube, das wird jetzt halt so ein bisschen so einsortiert, wie das, was mit Norbert Meyer und Albert Streit mal passiert ist, dieser Fast-Kopfstoß, wo Norbert Meyer dann zu Boden gegangen ist und so getan hat, als hätte es eine Tätlichkeit gegen ihn gegeben. Ja, das sind halt einfach Situationen. Wenn das auf dem Platz passiert und es ist irgendein Spieler, der das macht, sagt man, naja, okay, aber wir reden hier vom Trainer. Und das ist dann halt auch nochmal was anderes, weil der Trainer ist nicht so in der Emotion des Moments gefangen wie die Spieler, die aus dem Zweikampf rauskommen oder so. Deswegen, ja, kann ich schon nachvollziehen, dass da zumindest eine sehr lange Sperre kommen muss, ob jetzt dann Union weiter mit Bielitzer arbeiten kann oder nicht. Das ist dann wieder ein ganz anderes Thema, aber dass das so nicht geht, da wäre ich nicht so altersmilde wie du, da hast du recht.
Also Sven, diese Vorbildwirkung des Coaches, wir kennen ja auch Coaches, die abseits des Platzes, wie ich finde, sehr, sehr viel schlaue Sachen sagen, wo ich immer gern zuhöre, wie bei Christian Streich zum Beispiel oder wie auch bei Jürgen Klopp. Aber die sind natürlich manchmal auch extrem emotional. Ich möchte es ja nicht entschuldigen, was Bielitzer gemacht hat. Ich fand nur dann die Aufregung, natürlich, man darf dann nie in die sozialen Netzwerke schauen, weil dort ist alles ein Skandal. Aber ich fand das halt jetzt dann auch nicht ganz so, ja, ich fand es nicht ganz so krass, aber diese Vorbildwirkung, Sven, würdest du da mitgehen, dass die für den Trainer natürlich ganz besonders gilt oder nicht?
Auf jeden Fall, denke ich, ganz sicherlich. Ich habe immer ein ganz unangenehmes Gefühl, wenn in irgendeiner Weise irgendwas mit Trainer und Spieler, gegnerischem Spieler innerhalb eines Fußballspiels ist. Das ist, ich finde, es ist immer primär die Aufgabe eines Trainers, sich da rauszuhalten, sich da auch zurückzuhalten. Da ist mit Sicherheit eine Grenze überschritten. Die rote Karte ist sicherlich völlig in Ordnung. Es wird eine Sperre geben, auch da gebe ich Andreas recht. Ob man es noch höher hängen muss, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Aber Vorbildwirkung muss es immer geben und es ist auch nicht damit getan zu sagen, okay, nee, das war's. Und auch dieses, ich entschuldige mich da nicht, das behagt mir auch nicht. Also will sich ja nicht bei Sané entschuldigen, weil offenbar was provoziert oder gesagt wurde oder keine Ahnung. Aber das ist dann schon auch ein bisschen Kindergartenniveau. Und das, das behagt mir alles nicht.
Ja, das Interessante ist ja, dass vor 2 Tagen war, glaube ich, in der Süddeutschen Zeitung ein ausführliches Interview mit Nedan Pelica. Ich weiß nicht, wer es gelesen hat. Ich glaube, Javier Cáceres hat es geführt. Und da sagt Pelica eben, dass er sehr aktiv, oder nicht er, sondern sein Manager, sehr aktiv versucht hat, einen Job in der Bundesliga zu bekommen. Jetzt hat er den Job bei Union Berlin, sicherlich keine üble Adresse, Andreas, und jetzt könnte es sein, dass er sich durch diese dumme Aktion im Grunde genommen seine Zukunft zumindest in Deutschland verbaut hat. Er hat in anderen Ländern auch schon, er hat in Wien gecoacht, kann ich mich erinnern, bei der Wiener Austria, aber da ist natürlich die Bundesliga nochmal anderes Kaliber. Das wäre natürlich dann fast die doppelte Bestrafung, die ja abgeschafft wurde mit roter Karte und Elfmeter.
Ja, das ist so, aber sagen wir es mal so, es gibt halt Menschen, die auf eine Art emotional sind, die das dann halt in so einem Fall nicht kontrollieren können. Und ja, das vermutlich sind sowas ja dann auch immer wieder Reaktionen auf irgendwas anderes. Das heißt, da kommt dann Frust raus. Wahrscheinlich war er nicht zufrieden damit, wie seine Mannschaft gespielt hat. Wenn ich dann hinterher höre, er sagt, ja, Sané kommt in meinen Raum, also meine Coaching-Zone, um mich zu provozieren. Nee, der Ball ist zufälligerweise in der Coaching-Zone ins Ausgegangen, deswegen geht Sané dahin, um den zu holen, was jeder andere Bundesligaspieler auch machen würde. Also man sieht, der Anlass, das, was dann hinterher so erklärt wird, das ist alles gar nicht richtig nachvollziehbar, aber es gibt, ja, also das hat nichts mit Fußballtrainern zu tun, aber es wir reden ja immer über Leidenschaft und Emotion und das ist ja im Fußball zu 99% positiv besetzt, aber die Realität ist, für viele Menschen ist zu viel Emotion in ihrem Privatleben, in ihrem Berufsleben oft ein Problem, ne? Und wenn man halt die Emotionen nicht kontrollieren kann und zu cholerischen Anfällen neigt, dann wird man sich immer selber im Weg stehen und da kann er Job in der Bundesliga suchen, so sehr wie er will, aber das wird ihn halt begleiten. Also ich weiß zum Beispiel, dass bei Roger Schmidt, der eine ziemlich lange Zeit sehr erfolgreich in der Fußball-Bundesliga auch gecoacht hat, dass eins der großen Probleme, die er hatte, war, dass er zu cholerischen Anfällen geneigt hat, und zwar auf eine Art und Weise, die dann halt nicht mehr akzeptabel war. Sowas kann dir deine Karriere verhunzen, aber auf der anderen Seite ist halt auch nachvollziehbar, wenn du ein Trainer bist und du arbeitest mit einer größeren Gruppe von Leuten, nämlich mit Spielern und mit anderen Trainern und musst mit den Medien umgehen. Und wenn du dann ab und zu Ausraster hast, die dann logisch nicht mehr nachvollziehbar sind, dann ist das halt ein Minuspunkt für dich, ja. Und wenn jemand einen Trainer verpflichten will und weiß sowas vorher, dann, also ich würde mir das gut überlegen, ob ich mir so einen ins Haus hole, wo ich dann vorher schon weiß, welche Probleme hinterher aufkommen.
Jetzt, Sven, wir kommen gleich zur zweiten Liga, aber wenn wir schon das Thema angeschnitten haben, die Bayern sind jetzt innerhalb von, warte mal, Sonntag auf Mittwoch, das sind dann, glaube ich, 3 Tage, innerhalb von 3 Tagen zweimal in der Allianz Arena gegen Mannschaften auf dem Feld gestanden, wo man sagt, okay, das müssen sie gewinnen. Gegen Bremen haben sie sogar verloren, jetzt gegen Union Berlin 1-0 gewonnen, natürlich als klar bessere Mannschaft. Dennoch, ich bin ein kleines bisschen underwhelmed, wie man in Frankreich sagt. Also ich bin jetzt irgendwie und denke mir auf der anderen Seite, aber Sven, ja, es ist halt typisch. Ja, jetzt mogeln sie sich ein kleines bisschen, zumindest durch das Spiel gestern durch, sind doch nur 4 Punkte hinter Leverkusen und könnten es vielleicht doch nochmal spannend machen. Wie liest du die Bayern im Moment? Weil Thomas Tuchel sagte ja am Sonntag, er kann die Leistung nur beschreiben und nicht erklären. Vielleicht kannst du sie ja erklären, Sven.
Ach, das ist aber nett, dass du mir das zutraust.
Natürlich,
ich bin weit davon entfernt, die von der Rabilien der Bayern zu erklären oder erklären zu können. Ich war völlig überrascht, wie ich glaube, die allermeisten am Sonntag. Ich bin hundertprozentig davon ausgegangen, dass das ein souveräner 3-4-0-Sieg gegen Werder wird. Dass Werder brav die Niederlage abholt quasi in München. Und hätte nie für möglich gehalten, dass die Bayern wirklich 1-0 zu Hause gegen Werder verlieren. Und dann habe ich wiederum gedacht, naja, gut, gegen Union, da werden sie sich jetzt den Fuß von der Seele schieben. Das sind so diese Bayern-Trigger, die man hat, wo man weiß, ja, also wenn das passiert, dann passiert in der Regel das. Und wenn das passiert, dann passiert in der Regel das. Jetzt gewinnen sie das 1-0. Also, bessere Mannschaft, unbestritten, keine Frage. Aber es war halt trotzdem nur ein 1-0. Und wenn in der dritten Minute der Nachspielzeit irgendein hoher Ball irgendwie komisch kommt und es am Ende 1-1 steht, dann hätten wir heute wahrscheinlich über alles geredet, aber nicht über irgendwelche Ausraster von Union-Trainern, sondern hätten ein ganz anderes Thema. Nein, ich weiß es nicht. Und ich glaube, bei den Bayern wissen sie es auch nicht. Und wenn sie es wissen, sagen sie es uns nicht. Das bleibt da auch wahnsinnig spannend. Ich meine, die spielen am Samstag in Augsburg. Ja. Und wie es ist, in Augsburg zu spielen, das, glaube ich, wissen wir alle. Das wissen auch die Bayern. Ich glaube, dass die Messer nicht nur gewetzt haben, sondern wahrscheinlich jetzt schon zwischen den Zähnen haben. Das wird kein Spaziergang. Und du hast so schön gesagt, es sind nur 4 Punkte Rückstand auf Leverkusen. Das, allein diese Aussage ist ja schon ganz interessant, wenn man sich überlegt, wie die Situation jetzt vor 14 Tagen war. Also wir reden jetzt nicht davon, dass die Bayern von einem Rückstand von 12 Punkten kommen und jetzt sind es nur noch 4 Punkte. Die Bayern waren drauf und dran, die Tabellenführung zu übernehmen. Leverkusen hat 2-mal in der Nachspielzeit ein Spiel noch gewonnen. Das, was sonst nur die Bayern schaffen. In der Bundesliga zumindest, in der Regel und in dieser Regelmäßigkeit und in diesen Situationen, wo es wirklich darum geht, wo es wirklich entscheidend ist, auch im Hinblick auf die Rückrunde, im Hinblick auf das Gefühl mit vielen Spielern beim Afrika Cup und all den Auguren, die ja alles prognostiziert haben, den Einbruch von Leverkusen im Januar, wenn dann einige wechseln und Boniface verletzt und so weiter und so fort. Es ist nichts davon eingetreten. Und jetzt fragen wir uns wieder, was ist mit den Bayern? Und die Frage wird unbeantwortet bleiben. Und es wird unglaublich interessant, was am Samstag passiert. Ich würde keine 5 € wetten am Samstag auf das Spiel, weil ich glaube, kann wirklich alles passieren. Von einem klaren Sieg der Bayern dass es ganz, ganz eng und kompliziert und schwierig wird. Alles Weitere will ich jetzt nicht in Worte kleiden. Aber es wird auf jeden Fall eine unbeantwortete Frage bleiben, was mit den Bayern ist in einer Saison. Auch das gehört ja zur Wahrheit, die ja nicht schlecht ist, was die Punkteausbeute angeht. Es ist ja nicht so, dass die eine katastrophale Saison spielen. Überhaupt nicht. Aber diese stabile Mannschaft von Bayer Leverkusen ist mehr als nur ein kurzfristiger Herausforderer. Das ist ein echter, ganz seriöser Titelaspirant.
Was die Bayern angeht, ich würde vielleicht Folgendes sagen, weil das immer so ein bisschen untergeht, wenn man so von Woche zu Woche denkt. Wenn ich jetzt mal 5 Jahre zurückgehe und mir die Mannschaft des FC Bayern anschaue, dann glaube ich, kann man nur konstatieren, dass das, was heutzutage als erste Mannschaft des FC Bayern auf dem Platz steht, immer noch eine sehr hohe Qualität hat. Aber die zweite Reihe war früher besser besetzt. Der FC Bayern hat es über lange Jahre hinweg geschafft, zumindest mal auf Bundesliga-Niveau eine Mannschaft auf den Platz zu stellen, die in der ersten Reihe gut besetzt war und die fast keinen Leistungsabfall gehabt hat, wenn die zweite Reihe auf den Platz kam. Und das ist nicht mehr so. Das hat sicher was damit zu tun, wie viel Geld man ausgeben kann, wie teuer Fußballspieler inzwischen geworden sind wie wenig dann vielleicht auch Fußballspieler bereit sind, sich auf die Bank zu setzen und sich damit abzufinden, dass sie halt nur ein Drittel der Spiele machen. Wenn sie nämlich so gut sind, dass sie beim FC Bayern fast auf dem Niveau der ersten Besetzung sind, können sie eigentlich überall sonst Stamm spielen. Also das ist auf jeden Fall passiert. Die Tiefe im Kader ist nicht mehr so, wie das früher mal war. Und das wirkt sich aus in diesen Schwankungen, in den Leistungsschwankungen, wo man dann einfach feststellen muss, wenn dann mal die zweite Garnitur spielen muss oder es gibt mal, ja, oder zum einen, weil man vielleicht mal rotieren will und zum anderen, weil man Verletzungsprobleme hat, dann merkt man das inzwischen auch beim FC Bayern, gerade im Vergleich zu, wenn ich jetzt mal zu den Pep Guardiola-Jahren zurückgehe, wo ja permanent rotiert wurde und es geschafft wurde, dass das Niveau immer gleichmäßig oder fast gleichmäßig hoch war. Ich glaube, das ist zumindest mal eine einfache Erklärung, wo wir vielleicht zu viel erwarten, wenn wir denken, dass der FC Bayern, der ja, ich weiß nicht, gefühlt 92 Mal hintereinander Meister geworden ist, dass der noch auf dem gleichen Niveau ist wie vor 5 oder 6 Jahren. Ich glaube, das ist schlicht und einfach nicht mehr so. Und das wäre zumindest mal eine Teilerklärung. Und alles, was dann danach kommt, als Folge, nämlich Diskussionen über Qualität und sonst irgendwas, ja, das vergrößert das Problem natürlich eher, weil es ist ja der FC Bayern und da wird ja alles... wird ja alles auf die Goldwaage gelegt.
Potenziert.
Aber ganz, ganz kurz, also beim Spiel gegen Werder, ich habe mir die Aufstellung gerade nochmal hergeholt. Also das ist ja weit davon entfernt, auch nur im Ansatz eine Mannschaft zu sein, die nicht als absolute erste Elf durchgehen kann. Also Neuer, Leimer, Upamecano, De Ligt, Davis, Kimmich, Musiala, Guerrero, Coman, Sané und Kane war die Startformation gegen Werder Bremen. Und gebracht hat er dann Goretzka, Müller,
Tell.
Da ist jetzt, da. Ja.
Ja, ja, Mathis Tell ist noch reingekommen, glaube ich, gegen Werder.
Ja, 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 habe ich gesagt, glaube ich. Also, wenn nicht, dann habe ich es überlesen. Aber Tell ist reingekommen. Also, 4 sind reingekommen und die sind alle 4 jetzt keine Ergänzungsspieler, wo man sagt, also ich weiß, was du meinst, Andreas, na klar, aber ich denke, dass das wirklich nur ein ganz kleiner Teil der Erklärung sein kann, denn wenn du dir andere Teams anschaust, die auch massive Verletzungsprobleme haben, relativ kleine Kader haben, schau dir Liverpool im Moment an. Da spielen immer wieder junge Leute drin, die wenig Erfahrung haben. Der Druck ist da auch relativ groß. Aber das erklärt eben dann immer nur zum Teil. Und vor allem, wenn die Fehler oder wenn die Unzulänglichkeiten auf Einzelnen zurückzuführen wären. Aber man hat ja bei den Bayern teilweise das Gefühl, wenn es nicht läuft, dann ist es so ein kollektives Problem. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob die Kaderqualität wirklich das entscheidende Kriterium ist.
Also ich glaube schon, und zwar deswegen, weil ich habe ja gesagt, die erste Mannschaft ist qualitativ sehr gut, aber man kann nicht mehr auf dem gleichen Niveau rotieren, wie man das früher mal konnte. Ich würde auch sagen, wenn wir jetzt dann drauf schauen, bei ein paar von den Namen, die dann da genannt wurden, dann würde ich halt sagen, Matthijs de Ligt ist für mich... Naja, lass mich mal so sagen, überall, wo er vor dem FC Bayern war, auch bei Juventus Turin zum Beispiel, saß der vor allen Dingen auf der Bank. Ja? Dann haben wir Leute wie Goretzka, der seit längerer Zeit seiner Form hinterherläuft. Thomas Müller ist nicht mehr der Thomas Müller wie vor 5 Jahren und so weiter und so fort. Sowas passiert auch, aber ich meine, wenn wir jetzt von der Kaderqualität reden und dass nicht mehr so viel rotiert werden kann auf dem gleichen Niveau, bedeutet halt, die guten Spieler müssen noch mehr spielen als früher und das sorgt natürlich über den Lauf der Saison vielleicht auch eben mal für einen kollektiven Durchhänger, wo man dann das Niveau nicht mehr hält. Und jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, wenn wir jetzt von Qualitätsproblemen beim FC Bayern reden, ja, die Kollegen vom Kicker haben die Torchancen beim Spiel gegen Werder Bremen gezählt und wenn ich es richtig im Kopf hatte, war es 8-3 für Bayern München. Also das sind die Probleme, von denen wir reden. Ne? Und gestern beim Spiel gegen Union Berlin, die Chancen haben sie jetzt hier nicht gezählt online, aber 22-4 Torschüsse. Das sind die Probleme vom FC Bayern und ich glaube, die haben jetzt gerade mal eine Kreativitätskrise rund um den Strafraum, was mal passieren kann und wo ich tatsächlich glaube, dass vielleicht der ein oder andere zu viel spielt, ja, und mal eine Pause bräuchte, das kann schon eine Rolle spielen und ich weiß, wir kommen gerade aus einer Winterpause zurück und die war länger als in den meisten anderen Ländern, die haben einfach nur durchgespielt, gerade so, aber trotzdem glaube ich, dass sowas eine Erklärung ist für Schwankungen in der Qualität.
Lassen wir mal so stehen. Nach einer kurzen Pause geht es dann wirklich in die zweite Liga mit Sven Schröter und mit Andreas Renner.